Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
Das ist aber bestimmt so alt, wie das Internet alt ist. Also irgendwann 2015 oder so. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the
sacred stone. Oh, this you crazy mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ulla und Jan Havlicek.
Aber weißt du, wer auch viel zum Klatschen hat, Robin?
Der Elon.
Oh, Elon Musk. Schreibt mir der Robin doch 10 Minuten vor der Aufnahme. Ey, Elon, er hat's. Robin, was hat's damit auf sich?
Ja, das ist ja schon eine etwas längere Geschichte. Ne?
Mahlzeit, also, ja, so, ja,
Mahlzeit.
Wir steigen einfach
Mahlzeit.
Rein.
Mahlzeit ist nur bei mir Mahlzeit. Bei Jan ist kurz vor Bettzeit hier. Das Sandmännchen war auch schon da.
Elon Musk, was hat er vor, Robin?
Was hat er vor? Ja, genau. Das muss ganz wichtig, ne? Also, ich hatte eben schon, gerade eben vor, kurz bevor ich den Jan angerufen habe, noch eine Nachricht gekriegt. Er hat es gekauft. Nee, er hat es noch nicht gekauft. Und zwar hat Elon Musk sich gedacht, er gibt mal ein Angebot ab, um Twitter zu kaufen.
Aber aus Spaß.
Wenn man das schon Freude. So sagt, ne? Ja. Nee, und zwar, dem gehören ja schon fast 10%, das wusste ich nicht. Also dem gehören ja, ist ja nicht unwesentlicher Anteil an Twitter, also 9, irgendwas Prozent. Und seine Begründung ist ja, die Meinungsfreiheit auf Twitter wieder verstärken.
Okay, aber jetzt mal ganz, ganz blöd gefragt, nur vielleicht weißt du das, du outest dich jetzt als Finanzexperte, wo gebe ich denn, wenn ich Interesse an Twitter habe, wo gebe ich denn so ein Angebot ab? Auf Twitter wahrscheinlich.
Wollen wir auch nochmal?
Wir legen nochmal nach. Das, was Elon sagt, und einen Euro mehr.
genau so würde ich. Twitter, kennst du die Gründungsgeschichte von Twitter, wo Twitter entstanden ist?
Nee.
Twitter ist auf einem DIN A4 Karo-Blatt entstanden. Der Gründer von Twitter hat die Idee auf so einem Zettel gemalt. Den ist, glaube ich, sogar ein Foto von auf Wikipedia, wenn du Twitter eingibst.
Okay.
Und genau so würde ich sagen. Das, was Elon sagt, plus ein Euro.
Gibt es da nicht Käsekästchen? Kennst du das? Das ist das, was ich noch kenne da draus.
Ja, doch, das kenne ich auch noch.
Tatsächlich. Es ist Notizen und Ideen vom Erfinder Jack Dorsey, März 2006. Ja, es sind keine Käsekästchen, Meister Ulla.
Nee, achso, oh, schade.
Aber es ist tatsächlich so ein Notizbuch, geil. Ja, also der gibt dann quasi so ein Angebot ab und sagt hier.
Wenn du Elon bist, ja, dann kennst du wahrscheinlich die Hauptgesellschafter. Und wirst dir einfach fragen, vor allen Dingen, wenn du mit fast 10% ja Mitgesellschafter bist, dann wirst du wohl schon wissen, wem das andere Zeug gehört.
Meinst du, der macht das dann in einem WhatsApp-Gruppen-Chat, oder?
ich würde jetzt denken.
Guys! Ja, genau. Hey, guys!
Na, der wird das ja bewertet haben, dann hat er, was hat er geboten? Ich glaube, er hat mehr geboten, als er jetzt angeblich zahlen wird oder so.
Hammer. Okay. Es steht irgendwo 41 Milliarden im Raum. Wahrscheinlich. Und dann machen wir einen Haken dran. Hat er einfach nur random in der WhatsApp-Gruppe ein Bild vom Dirk Nowitzki reingepostet. Und dann war die Sache klar. 41, Jungs. So, kleiner Insider am Rande. 41.
Ein ganz kleiner.
Ja,
aber
das ist echt krass. Ja, aber die Begründung finde ich tatsächlich, finde ich nicht blöd.
Ey, du kannst ja jetzt ja wunderbar über sowas diskutieren, ne? Mhm. Also wie sinnvoll ist es, dass so eine Medienmacht nur einer Person gehört oder keine Ahnung was?
Aber hat dann in dem Zuge, ich glaube, ich habe es die Tage nochmal irgendwo gelesen, ich wusste es davon nicht, ich habe es tatsächlich auf Twitter gelesen, gehört nicht auch Jeff Bezos die Washington Post?
Also gibt es bestimmt noch mehr Leute, die allein nicht, wahrscheinlich, ja, das weiß ich nicht so genau, aber also
ich meine, ich habe es gelesen.
Es ja, gibt krass. Bestimmt einige Medien, die nur zu wenig Leuten gehören.
Ich meine, zu ihm passen, es passt ja schon irgendwie zu ihm Twitter. Ich meine, er ist natürlich schon jemand, der gerne laut ist, gerne Dinge nach außen treibt. Ich meine, Tesla ist ja nur eins von vielen Dingen, die der so treibt, wenn man ihm mal auf Twitter folgt. Und der ist halt auch eine Tech-Company. Also ich meine, passend tut es schon zu ihm.
Ey, also letztlich bin mal gespannt, was er dann so noch, also Twitter hat sich ja in den letzten Jahren nicht als besonders innovativ hervorgetan. Hey, Twitter ist so grundsätzlich.
Sie waren jahrelang ganz lang, ganz steif, ja, das stimmt schon.
Ja.
Aber jetzt in letzter Zeit haben sie ja doch immer wieder Features ausprobiert und versuchen ja zumindest, oder?
Ja, aber auch eher als in der zweiten Reihe, ne?
Ja, ist richtig. Also
keine Features, die sie erfunden hätten oder so.
Aber macht's das, aber ich finde immer, es ist das, was wir ja schon letztens bei Instagram mal diskutiert haben, macht's das nicht auch so interessant? Also ich finde halt Twitter deswegen interessant, genau weil es halt die Funktion erfüllt, die ich von ihr erwarte. Weißt du, wie ich meine?
Genau, aber das heißt ja, du musst ja nicht, du kannst ja auch Innovation schaffen, ohne gleich ein neues Feature dran zu bauen, ne? Oder so. Aber wenn du mal überlegst, also Twitter finde ich ja, Twitter zeichnet sich dadurch aus, dass Nutzer und Nutzerinnen Ideen reinbringen konnten.
Ja.
Ne? Also grundsätzlich hat Twitter ja das gesamte Internet geprägt. Es gäbe gar keinen Hashtag, gäbe es keinen Twitter.
Das ist richtig.
Und die beste Geschichte da, oder der beste Teil an dieser Geschichte ist ja, dass der Hashtag nicht von Twitter erfunden wurde, sondern von den Nutzenden.
Ja, ist richtig. Ja, das stimmt.
Ja, oder das Retweeten.
Ja.
Und das Coole ist ja,
dass geil waren diese Anfangszeichen. Anfangszeiten noch mit RT, Doppelpunkt.
Ja.
Ja, crazy shit. Ja.
Und als der Retweet-Button.
Als der Retweet-Button.
Komme ich gerade so alt vor, ne? Wir haben wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen, die sagen, krass.
Gab es nicht auch mal vor dem Like, also vor dem Herzchen, war das nicht auch mal ein anderes Icon? Schon, gell? Das hat sich erst vor ein paar Jahren
bei gedacht. Twitter?
Ja.
Gab
es nicht einen Stern oder irgendwas anderes?
Ja, kann sein, das weiß ich nicht mehr genau. Naja, aber wir driften mal wieder total ab.
Absolut, absolut.
Aber, bevor wir jetzt in die Vollen gehen, ne? Also wir haben ja jetzt gerade eine kurze Osterpause hingelegt.
Das ist richtig.
Hast du den Ostern gut verbracht?
Ich habe Ostern super gut verbracht. Ich hatte tatsächlich, das tut mir jetzt gleich leid, aber ich hatte tatsächlich am Karfreitag Geburtstag. Und deswegen,
what?
Ja, ich habe es gewusst, dass das jetzt gleich kommt.
Und
ich
will
das,
nein,
ich will das auch vergessen. Eigentlich gar nicht so
alter große Glocke. Falter.
Ich war so happy irgendwie, durch das, dass es auf den Feiertag gefallen ist und ich vor Jahren schon ausgestellt habe, dass überall mein Geburtstag angezeigt wird, weil ich es einfach wirklich, mir ist es irgendein geiler Ulla, hält jetzt sein Video an und
bringt
jetzt
sein Handy ein. Mal.
Oh, nein.
Ich muss, das habe ich doch eingetragen, garantiert.
Alles gut. Ja, das ist, bei vielen ist es im Kalender halt einfach, durch das, dass es am Feiertag war, untergegangen. Und deswegen muss ich sagen, es war super entspannt. Ich hatte einen super entspannten Tag. Es war super schönes Wetter. Ich habe die Zeit mit Family verbracht. Wir waren am Spielplatz, Picknick und so einen Schmarrn zu machen. Das war einfach super geil.
Alter Falter, steht hier sogar drin.
Und bin wirklich von Freitag bis Montag in meiner Heimat gewesen, dort, wo es wenig Internet gibt.
Nein.
War super entspannt. Die Kleine war immer wieder bei Oma und Opa. Von dem her war da auch immer wieder mal Zeit, an so ein paar anderen Dingen zu schrauben, über die wir gerne noch reden können. Wir führen gerade Teams als 360-Grad-Lösung sozusagen bei uns ein. Und da war viel Zeit, dann da noch ein bisschen drüber rumzudenken. Genau, so war mein Ostern. How was yours?
Nein, wie krass. Ja, meins war auch total entspannt.
Na schau an.
Ganz offensichtlich habe ich nicht auf mein Handy geguckt.
Was auch gut ist, Robin, ohne Witz.
Ich weiß auch noch, wann ich es eingetragen habe. Und zwar in dem Jahr, als du 30 geworden bist.
Ich hätte jetzt fast noch mal ein anderes Jahr gedacht, weil es gibt ja noch mal jemand, der im April Geburtstag hat, der nicht ganz unwichtig ist.
Genau. Stimmt, der hat morgen.
Ja, ja, so war mein Ostern, ja.
Ja, sauber, krass.
Aber es ist eine gute Überleitung zu dem Thema, dass wir ganz lustigerweise beide draufstehen haben, oder hast du es, hat jemand Copycat gespielt?
Welches denn?
4-Tage-Woche.
Ah,
beste Überleitung ever. Weil Robin, wir haben 2 Wochen 4-Tage-Woche gehabt.
Ja, stimmt.
Lustig, ich habe die Tage mal drüber geschaut über unsere schlaue Liste, die wir irgendwann veröffentlichen werden, Leute, für viel Geld. Und ich habe vor Wochen schon dieses Thema 4-Tage-Woche mal draufgeschrieben, weil ich den Podcast mit Schubin beim Gero, bei Saatkorn, ja. Grüße an der Stelle, gehört habe, und wir haben ja schon mal über diese Handwerker-Doku auf SWR gesprochen, von der ich da erzählt habe, und da ist wieder irgendwas in meinem Stream reingepoppt, dass ein Handwerker, ich meine bei uns um die Ecke, also irgendwo im wunderschönen Bayern, jetzt die 4-Tage-Woche eingeführt hat, und irgendwie kam es so dann auf zwei Ecken, und ich habe mir gedacht, ich möchte mal mit dir drüber sprechen, was du davon hältst, und lustigerweise sehe ich dann hier, was sagst du zur 4-Tage-Woche, Game Changer in der Ansprache oder in die Tasche gelogen? Deswegen...
Ja, ich habe das vor Ostern irgendwann draufgeschrieben, als ich hier Radio gehört habe. Und okay. Zwar, wenn ich Nirina morgens zur Kita fahre, habe ich immer 10 Minuten Radio. Und in diesen 10 Minuten Radio schaffe ich es total oft, genau den Werbeblock zu erwischen. Und in Berlin macht die Gastro viel Werbung damit.
Clever.
Kommt zu uns, 4-Tage-Woche und Umsatzbeteiligung.
Wow. Der Leidensdruck unter Corona war groß, hä?
Definitiv. Ja. Wäre auch keiner wieder zurück, scheinbar. Aber aber darüber wolltest du sprechen. Ja, super, ich auch.
Ja, ich leider muss ich sagen, Schubin, wenn du das hören solltest, oder Gero, ihr müsst eine zweite Folge drüber machen. Sie haben, der Teaser war quasi vom Podcast, dass es darum geht, sie haben dann leider viel zu kurz drüber gesprochen. Ich meine, wir kennen das Thema bestens. Watcher, du hattest es da zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, erst 2 Wochen eingeführt. Von dem her gab es doch relativ wenig Erfahrung. Und mich in meiner Position, das wird dich wahrscheinlich auch interessieren, ist dieser ganze rechtliche Rahmenbedingungs, wie Zurich das dann schlussendlich fest Klimbim, der dahinter steckt, das wird mich wirklich mal interessieren. Also wie sieht dann ein Arbeitsvertrag aus? Wie schaut die Organisationsstruktur dahinter aus? Was verändert? Weißt du, ich meine, das ist das, was mich dann noch interessieren würde.
Aber genau, deswegen habe ich ja oder in die Tasche gelogen geschrieben. Mhm. Also was genau heißt denn für dich eine 4-Tage-Woche, lieber Jan?
Für mich persönlich würde es bedeuten, dass ich an einem Tag nicht arbeite. Also keine Arbeitszeitreduzierung.
Ja, das haben ganz, ganz viele, die Teilzeit arbeiten, auch.
Richtig. Für mich, achso, ja, okay, dann kommt noch eine große Komponente dazu, ohne Abzüge. Also im Endeffekt, wenn, das ist ja schon der erste Clou, dass du sagst, wie machst du es dann im Gesamtunternehmen? Weil eine 4-Tage-Woche, jetzt bei uns, wir haben 40-Stunden-Verträge, wäre für mich, wenn ich sage, okay, wir machen am Freitag dicht, bedeutet normalerweise jeder Arbeitstag 8 Stunden. Der Freitag ist zu, also 32 Stunden.
Also jeder 10 Stunden.
Ach so. Also jeder 12 Stunden, weil nach Adam Riese, so rechne ich immer im Kopf. Nee, also das würde es für mich bedeuten. So, machst du das jetzt dann anteilig? Was ist mit deinen Teilzeitkräften? Und so weiter und so fort. Das ist halt so das, ja. Deswegen ist
genau,
das so
einfach. Genau, aber das ist, glaube ich, genau, das ist also die, ich glaube, die 2 Eckpunkte, die man berücksichtigen muss, ist es, bei voller Bezugsleistung sozusagen, bleibt alles so bestehen wie zuvor. Und die 2. Frage ist, ob das Arbeitsvolumen angepasst wird oder nicht. Ja. Wenn das Arbeitsvolumen nicht, also das sind ja so die Sachen, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, klar, 4-Tage-Woche, gar kein Problem, aber das Arbeitsvolumen wird nicht angepasst.
Ja, es bedeutet auch so ein Rattenschwanz hinterher, Robin, weil dann musst du, wenn du jetzt sagst, das Arbeitsvolumen, dann müsstest du ja auch anfangen, jeden deiner Führungskräfte zu erklären, was das jetzt für ihn und sein Team bedeutet. Weil dann hast du einen Arschloch-Chef, der sagt, ja, klar, passen wir das alles an, und dann drückt er dir doch wieder nochmal 5 Sachen aufs Auge, dann ist auch schon wieder verloren, weißt du, wie man.
Ja.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, gut, wir sind jetzt stark gewachsen und auch mit zum Teil Teilzeitkräften, und ist ja kein Geheimnis, meine Frau arbeitet auch in Teilzeit bei uns, bei der Grünen 3. Und ich muss sagen, was die manchmal runterreißen, weil sie sich besser organisieren müssen, in Klammern, ist echt crazy. Deswegen, ja, habe ich da eine sehr eindeutige Meinung da dazu.
Ich auch. Tatsächlich ist es aber, ist eine Akademikerbrille sozusagen. Ne? Mhm. Sobald du einen Job hast, der quasi zum Beispiel vor Ort irgendwo durchgeführt werden muss, dann ist es viel leichter zu regeln. Mhm. Weil dann kannst du ja de facto, also angenommen, du hast Produktionsmitarbeiter oder so und führst die 4-Tage-Woche ein bei gleichen Bezügen, und dann ist ja klar, dass man könnte vielleicht irgendwelche Bänder schneller stellen oder so, aber erstmal hast du einen Tag frei, an dem du nicht arbeitest und nicht produktiv tätig bist.
Mhm. Ja, im Verkauf, du hast halt nur von 9 bis 18 oder 20 Uhr außerhalb von Bayern.
Ja.
Ja.
Genau, ja. Und von daher, aber das ist auf jeden Fall, also ich.
Deswegen hat es mich so interessiert. Deswegen hat es mich so interessiert. Deswegen unbedingt müssen, entweder wir holen uns einen Schuh mal rein, könnten wir ja wirklich machen.
Ja, oder, genau, stimmt.
Oder die, ja, wirklich. Also, das ist wirklich ein Thema, das mich wirklich interessiert. Ey, Frage mal an euch da draußen: Interessiert es euch auch im Recruiting-Kontext? Lasst es uns doch wissen. Schreibt es uns mal drunter unter den LinkedIn-Post. Interessiert euch das?
Aber ich. Genau, und mich würde mal interessieren, wen das reizt. Ne? Mhm. Weil ich hatte jetzt schon beides im Recruiting. Wir haben halt auch schon überlegt, das anzubieten. Mhm. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, das ist völlig Banane. Mhm. Das reizt mich jetzt gerade nicht. Warum sollte ich nur 4 Tage arbeiten? Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ja, total geil, 1 Tag mehr für die Familie.
Mhm. Und genau da tue ich mich dann immer schwer. Weil es gibt wirklich, also ich finde auch immer noch so einen 5-Stunden-Tag auch interessant tatsächlich. Weißt du, ich meine, also es wird sich, ja, in meiner Traumwelt kann das jeder für seine Bedürfnisse machen, aber das ist halt super schwierig. Sehe ich jetzt schon bei 12 Leuten. Ja, mach das dann mal für 5.000. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber du jetzt, würde dich eine 4-Tage-Woche reizen?
Ja, sicherlich würde es mich reizen in gewisser Maße, wenn es mit der Arbeit vereinbar ist, sozusagen. Hört sich jetzt krass an, aber.
Aber was würdest du denn am 5. Tag machen?
Ja, ich würde es auf jeden Fall für Freizeit und Familie nutzen, tatsächlich. Ein bisschen Kopf frei kriegen, ein bisschen vielleicht nachdenken, mache ich wirklich gerne. Aber halt Kopf frei kriegen, vormittags Fahrrad fahren, nachmittags frisch mit der Kleinen aus der Kita starten. Das, so stelle ich mir jetzt gerade vor. Romantisch.
Okay, und was hindert dich jetzt gerade daran, das zu tun?
Eigentlich nichts.
Okay. Ja. Aber genau, also ich meine, ich glaube, dass dieses pauschale Jahr 4-Tage-Woche ist cool. Ich bin immer noch der Meinung, das beste System wäre, wenn man es wirklich hinkriegt, auf die individuellen Anforderungen der einzelnen Mitarbeiter einzugehen, weil ich glaube, 4-Tage-Woche klingt erstmal super, ist aber trotzdem auch nicht für jeden
was. Nee, das absolut, absolut. Ja, das kann man in Ruhe mal besprechen. Ich mache mir gerade selber sehr viele Gedanken zu meiner eigenen Person. Weil wenn so ein Unternehmen wächst, das ist krass, um was man sich dann irgendwann alles kümmert, wo ich mir da so denke, ey Mann, ich will doch eigentlich nur im Recruiting sein. Aber mir macht es auch Spaß. Also es ist verrückt, es ist crazy. Lustige Reise. Aber ich kann dir eins noch aus der Praxis sagen, Game Changer in der Ansprache, ich finde, nope, weil es halt auch genauso ist, wie du es aus der Brille beschreibst, es passt halt nicht zu jedem, es ist nicht jedem sein Bedürfnis. Also einfach nur blind zu sagen, boah, geil, die Firma hat eine 4-Tage-Woche und jetzt spreche ich jeden mit der 4-Tage-Woche an, ist halt wieder mal, sag ich mal, du so diese große Klatsche, one size fits all, und das hat meiner Meinung nach nie gepasst. Ja, also ich finde, das, was die Gastro macht, ist clever, ja, dann zu sagen, hey, schau mal an, sowas wie, wir gehen jetzt darauf ein, geregelte Arbeitszeiten oder halt einfach nicht dann zu arbeiten oder immer dann zu arbeiten, wenn deine Freunde und Familie frei haben, dann finde ich es schon wieder, ist schon, weißt du, wie man so übergesehen, vielleicht schon ein Bedürfnis für eine gesamte Branche. Aber jetzt als Gamechanger in der Ansprache zu titulieren, puh, da ja, stehen noch andere
Sachen weit drüber für mich. Ich habe es ja ein bisschen provozierend formuliert. Ja, aber, also ich meine, gleiches Level ist ja auch dieses Work from Anywhere oder Workation. Ja. Workation wurde jetzt gerade auch groß diskutiert auf Twitter.
Ja, das Lustige ist, machen wir auch gerade unsere ersten Erfahrungen da damit bei uns. Für mich war wichtig, dass wir es einmal im Team mit allen besprechen, dass das jemand macht und plant, dann, dass es rechtlich sauber ist und dann, ja, muss für jeden halt bewusst sein, dass das passiert. Ich habe 2 Rahmenbedingungen gesetzt. Einmal, was nicht funktioniert, ist, dass Regeltermine einfach nicht wahrgenommen werden können, weil du in einer anderen Zeitzone bist und dann sagst du, sorry, das ist nachts um 3. Das macht's halt, sorry, das macht's für mich dann unmöglich, weil es dann auch unfair gegenüber anderen ist. Und die zweite Regel, die ich noch gemacht habe, ist, du und der Kunde müssen zufrieden sein. So, das, weißt du, ich meine, das ist für mich das Allerwichtigste eigentlich. So, und dann, derjenige hängt halt jetzt an seinem Urlaub noch einfach Arbeit dran. Ja, ist doch cool. Aber das stellt eine gute Frage hinten raus. Die steht zwar nicht drauf, aber ich beschäftige mich seit ein paar Wochen damit. Hybride Termine, Dr. Ulla. Hast du dafür...
Hybride Termine?
Ja, also was bei uns jetzt, wir ziehen morgen, deswegen eigentlich meine Einstiegsfrage an dich wäre gewesen, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Kannst du ja jetzt noch beantworten, wenn du es aus dem Kopf raus kannst.
205. Nee, okay, ich weiß nicht.
Okay.
Das 20, 30, 40 Mal, keine Ahnung.
Krass, ich bin genau in meinem Leben 1, 2, 3 Mal umgezogen.
Echt?
Ja, gut, ich habe von 0 bis 21 bei meinen Eltern gewohnt. Dann sind wir da umgezogen. In dem Jahr bin ich aber dann auch zum Studieren nach Ingolstadt gezogen und dort bin ich noch einmal jetzt umgezogen. That's it.
Ja, also du bist ein guter Umzieher. Ich kann es nicht mehr genau so. Ich bin ein guter Umzieher. Ja.
Okay. Wo habe ich jetzt den Absprung geschafft? Hybride Termine, genau.
Hybride Termine heißt sozusagen vor Ort und online,
richtig,
oder was?
Richtig. Was bei uns wirkt, wir ziehen morgen als Büro um, unser Coworking Space, wo wir sitzen, zieht endlich nach 2 Jahren in die Fläche ein, für die es eigentlich gemacht wurde, sozusagen. Und ich will einfach, ja, das, was wir uns jetzt aufgebaut haben, die letzten 2 Jahre, möchten wir ja auch nicht missen, dass wir die Freiheit haben, von zu Hause aus zu arbeiten oder auch von vor Ort. Ich weiß aber, dass jetzt mehrere Leute einfach vor Ort sind und ich trotzdem es schaffen möchte, die Leute nicht zu verlieren, die halt dann doch sagen, ich möchte heute von zu Hause arbeiten oder ich bin unterwegs oder ich muss von zu Hause aus arbeiten, weil wir auch nicht genügend Arbeitsplätze haben im Büro. Und da möchte ich es halt irgendwie schaffen, es auch einigermaßen so hinzubekommen, dass, sag ich mal, der Termin sowohl remote als auch vor Ort die gleiche Qualität bietet. Lassen wir es mal so dastehen. Und da bin ich echt krass am Suchen, wie wir das hinbekommen.
Also tatsächlich habe ich mal vor, ich müsste aber nochmal nachgucken, das war bei irgendwelchen Awards, wo ich in der Jury saß, da hatte ich meine Daimler so eine geile Komplettumgebung eingereicht, die genau das abgebildet hat. Also du hattest sozusagen, also die Frage ist ja, wie, also bei Vor-Ort-Terminen, wenn man nur miteinander spricht, ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Ne? Mhm. Es geht ja dann darum, wenn du interaktiv irgendwie mit Flipchart oder sonst irgendwelchen Dingen arbeitest. Oder
ja.
Wenn man nur miteinander spricht, halte ich es für eigentlich machbar, auch heute schon, dass man einfach sich per Video oder per Conference Call dazuschaltet und so weiter.
Aber und halt dann da eine Frage, alle quasi alleine in einem Call, weil was wir jetzt schon gemacht haben, ist, obwohl ein paar Leute im Büro gesessen sind, hat sich jeder quasi einzeln in den Teams-Termin eingewählt sozusagen und hat sich irgendwo eine Ecke verdrückt und oder stumm geschalten, damit es nicht doppelt und so. Und das finde ich halt, das ist versteckt remote, wenn man es mal so hin.
Ja, das ist richtig, wollen. Aber das glaube ich, das ist ja nur eine Frage von Technik. Also richtig. Freud zum Beispiel hatten wir so eine Rundumkamera, die stand in der Mitte des Tisches, waren glaube ich 5 oder 6 Kameras drin verbaut und immer die, da wo der Ton war, ist die Kamera quasi angegangen oder du hast ja auch so Schwenkkameras oder sowas und dann ist natürlich die Frage, wie gut die Technik ist, aber sowas würde ich dann machen, aber ich finde tatsächlich schwierig, wenn es plötzlich ans Whiteboard geht oder auf dem Flipchart oder jemand versucht eben an der Whiteboard ein paar Ideen zu skizzieren, in dem Moment verlierst du ganz oft meiner Meinung nach Online-Gäste, die, weil die Kamera wird dann doch nicht dahin gelenkt oder sowas. Und da finde ich, ich meine, das war Daimler, die hatten da so eine total abgefahrene Technik, wo, es gibt, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen, Smart Cap oder so, die quasi, wo du dich in das Whiteboard einloggen konntest. Und obwohl du mit einem normalen Stift auf das Whiteboard geschrieben hast, hat sich das sofort online auch realisiert. Also solche Sachen, also ja, aber es ist nicht so einfach.
Okay. Glaube ich auch. Also hey, auch gerne an alle da draußen, hey, wenn ihr oder euer Unternehmen da eine smarte Lösung hat, lasst es mich, uns wissen. Also es ist wirklich was, über was ich mir jetzt seit Wochen den Kopf zerbreche. Wir ziehen ja jetzt in das neue Dingsbums ein, werde mich da mal mit allen, auch mit der Geschäftsführung von diesem Coworking Space mal zusammensetzen und schauen, ob man da vielleicht eine Lösung auch in die Konferenzräume mit reinbekommen. Ich meine, es ist ein digitales Gründerzentrum, also die sollten sich, meiner Meinung nach, sollte man sich darüber Gedanken machen. Ein Punkt, das kannst du da mal anschauen, was ich immer wieder gestoßen bin, ist das Microsoft Surface Hub. Sagt es dir was?
Nee.
Das ist quasi, du kennst ja das Surface von Microsoft, das ist dieses Tablet, ähnlich wie das iPad. Und das haben die quasi als riesiges, pass auf, 80-Zoll-Ding. Also es ist 2 Meter, dieser Bildschirm. Und der ist quasi Teams fully integrated. Also das Ding ist quasi
für sich eigene Teams. Den habe ich auch schon neulich gesehen, ja.
Und du kannst den quasi immer mit in die Veranstaltung einladen beziehungsweise mit reinnehmen. Und der hat dann so eine Smart-Kamera, so eine, wie du sie gerade beschrieben hast, obendrauf. Da gibt es jetzt sogar ein Upgrade für die Kamera. Die kann auch fokussieren, die kann folgen, wenn jemand sich bewegt, der spricht, und rendert quasi so die Ecken raus, weil das ist ja sowas wie ein Fischeye, so ein Wahnsinn. Und das ist halt durch das, dass das Ding halt, du kriegst im 80 und im 50 Zoll, aber es ist immer noch auch im 50 Zoll so groß, dass du immer auch noch ein Whiteboard oder irgendwas öffnen kannst, was halt sofort für alle, die sowohl in Teams in der Online-Welt sind, als auch natürlich für alle, die vor Ort sitzen, irgendwie noch sauber lesbar und sichtbar ist. Deswegen, ich werde mich jetzt mit dem Ding mal nochmal weiter beschäftigen. Aber
dann ist die, das... Wenn es dann, du könntest ja dann quasi das Whiteboard, was in Teams integriert ist, nutzen, dann haben es ja sowieso alle auf dem Bildschirm.
Ja, entweder das oder, ja klar, man könnte ja auch Miro nutzen oder irgendwie sowas. Ja, also es ist, für mich stellt sich immer noch so diese technische Frage. Also die Dinger haben halt irgendwie 12 Lautsprecher und 12 Mikrofone irgendwie verbaut, können das dann auch zuordnen und so. Das ist halt, ja, es hat. Ich muss es mal schauen, irgendwie mal irgendwo zu testen oder so, würde mich mal interessieren. Weil es scheitert meiner Meinung nach, so wie du es auch gerade gesagt hast, zu wahrscheinlich einem sehr großen Teil, wahrscheinlich irgendwie 70-80% derzeit an der Technik, gar nicht an den Leuten. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
Aber wirklich ein guter Punkt. Ja. Ja, jetzt kriege ich leider keinen Bogen zu meinem zweiten Punkt.
Ich habe noch einen letzten Punkt, weil ich mich gerade selber hier in der Kamera sehe. Ich stehe ja schon wieder im wunderschönen Podcast-Keller beim Herr Havlicek zu Hause, weil der Umzug ja immer noch nicht war. Und für euch da draußen, ich habe Mütze und Hoodie an, weil es wirklich kalt ist
im kalt Keller.
Ich habe es wieder nicht geschafft zu heizen. Aber weil ich mich da gerade so sehe mit Mütze und Hoodie, die Andrea, eine fleißige Hörerin, möchte unbedingt Beweisfotos von dir sehen mit deinem Gothic Wave. Ach. Ich hätte jetzt mal Snapchat angeboten als Kanal, wo du das verbreitest, damit es nicht zu peinlich wird.
Das ist jetzt Wave gar nicht so Gothic einfach. So,
gibt's nichts mehr.
WGT, Wave Gothic, doch, gibt es noch, aber die sind analog. Weißt du, wie lange das her ist?
Ja, komm, da gibt's bestimmt
da, Apps, da hast du... Da hätte ich, da. Ja, man kann die scannen, oder was meinst du jetzt?
Ja, da war ich noch in Abraham Wurst, wie man so schön sagt.
Wahrscheinlich. Ja, aber das kriegen wir bestimmt nochmal hin, für die ganz loyalen Hörerinnen.
Oh, sehr gut.
Aber da kommen wir zu, das ist ja ein super Übergang zur neuen App, die gerade den US-Markt erobert. Be Real.
Be Real, ja, da, Be Real, Be Gothic, oder? War dein Spruch in den...
Ja, so, ja, genau, Be Gothic.
Das be ist, real. Also nicht wie die Biene Be, sondern wie sei real, oder?
Sei real, genau, Be und real, sei real. Angeblich schon relativ weit oben in den Download-Charts in den USA. Erinnert ein ganz klein bisschen an Beam. Und zwar gibt es ja immer mal wieder diese... Wie soll man sagen, diese Revoluzzer-Netzwerkgründer, die weg wollen von dieser ganzen Filterkultur. Ich möchte, also auch auf TikTok gibt es ja immer wieder diese Trends, ne, dass du, okay, so sehen die Filter aus und so sieht eigentlich die wirkliche Welt aus und die mehr das reale Leben abbilden möchten.
Ach geil, jetzt weiß ich, warum es dich an Be Me erinnert.
Genau.
Ist gerade gegoogelt.
Vor, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren oder sowas, ist schon ewig lange her, da hat mal der Twitter-Gründer ein neues Netzwerk auf den Markt gebracht, das hieß Beam, also da Beam, glaube ich, wurde es ausgesprochen. Genau, und das konnte, du konntest nur Videos machen oder nur Fotos machen, wenn du das Telefon verdunkelt hast, also sprich dir vor die Brust gehalten hast und diesen Dunkelsensor des Telefons ausgenutzt hast, dann wurde sozusagen die Kamera ausgelöst und sobald du das Telefon wieder von der Brust oder vom Bauch oder vom Arm weggenommen hast, dann wurde es direkt gepostet. Ja, genau. Ja. Die Idee dabei war, dass du das Material, was du produzierst, nicht mehr nachbearbeiten kannst. Und ist grandios gescheitert, diese Idee. Weil keiner das reale Leben im Internet sehen will. Mhm. Das haben wir jetzt damals schon gelernt, jetzt versucht es wieder jemand. Jetzt finde ich aber ganz witzig, weil er hat nämlich Beamy kombiniert mit einer anderen App, die es mal gab, und zwar der Front-Back-App. Ja. Erinnerst du die nur?
Ja klar, an die. Ich musste nicht an Beam oder Beamy, sondern an Front-Back natürlich gerade denken, wo ich die Screenshots gesehen habe, klar.
Ah, ja, ja. Ja. Und zwar gab es mal eine App, die immer beide Kameras eines Telefons zeitgleich ausgelöst hat.
Ist immer noch lustig, muss ich sagen, die Idee.
Ja, also, ja gut. Und,
stell dir das mal bei den ganzen Influencerinnen vor, wie blöd der Typ dahinter ausschaut, der das Foto macht für die. Sorry, das soll nicht despektierlich klingen, ich muss nur lachen.
Ja, ja.
Geil.
Ja, über was also ganz anderes.
Im Endeffekt nichts anderes, wie wenn ich jetzt einen Screenshot von unserem WhatsApp-Videocall hier mache, dann sehe ich mich
vorher und richtig. Dahinter. Ja, sozusagen, genau. Aber das Witzige an dieser App ist, du kannst nur ein einziges Mal am Tag posten und du kannst nicht entscheiden, wann das ist, sondern die App sagt dir Bescheid, wann du posten kannst und dann hast du 2 Minuten Zeit, das zu tun.
Geil, lustig.
Und dann musst du, entweder du postest dann oder postest nicht. Und ich bin schon angemeldet, habe schon ein paar Mal gepostet, leider habe ich noch keine Freunde, die sich das
Also dann, ich komme mit dazu.
Sehr gut.
Geil.
Auf jeden Fall dachte ich, okay, wer hat die Zeit, sowas zu programmieren?
Be real. Alter. Ja gut, sowas wird, meinst du, es ist Rocket Science, sowas zu programmieren?
Wahrscheinlich kannst du es aus irgendwelchen Bausteinen zusammenstellen. Ich bin tatsächlich überrascht, dass das so gut geht, aber also dieser wenige Zeitaufwand macht es eigentlich ganz spannend. Also du musst nicht mehr nachdenken oder so. Du kriegst eine Push-Benachrichtigung, Achtung, es ist Be Real Time. Du hast jetzt 2 Minuten Zeit, das Ding zu machen. Geil. Und egal, wo du bist, kannst du es dann
das ist eine lustige Idee
einfach eigentlich abziehen.
Ich hab ich noch gar nicht mitbekommen. Be Real.
Be Real.
Nice. Ach, geil.
Friends
all day with you. Wahnsinn. Ja, wir verlinken es euch mal in die Shownotes, dann könnt ihr da unbedingt mal reinschauen. Lustig. Be real. Also, dann müssen wir schauen, dass ich den Algorithmus
bitte hacke. Bitte mit mir connecten.
Wenn du deine 2 Gothic Wave Minuten hast am Tag, dann also,
genau, dann schmink mich schnell und dann Eyeliner, schwarzen.
Wir haben schon wieder fast 30 Minuten verplappert, Robin.
Wahnsinn. Echt? Shit. Okay, aber tatsächlich.
Hau raus. Nee, du.
Ich muss zugeben, dass ich habe mich letzte Woche vorbereitet und dann dachte ich, oh Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und zwar ein paar Links müsste ich mir doch nochmal angucken, bevor wir drüber sprechen.
Ja, dann mach dann.
Also von meinen, ne?
Ja.
Deswegen würde ich die einfach auf das nächste Mal noch kuppeln. Ja, aber mindestens einer sollte sie gesehen haben.
Eventuell macht genau das Sinn.
Genau. Aber was ich. Ne, jetzt hau du deinen erstmal raus. Danach, den fand ich so krass, den habe ich dir auch geschickt, ne? TikTok versus Instagram.
Ja, komm. Hau doch gleich raus.
Wir wussten es schon alle vorher. Ja, und es ist auch immer wieder drüber gesprochen worden. Da hat sich einfach jemand mal hingesetzt und hat immer den gleichen Content auf beiden Kanälen gepostet und hat einfach mal geguckt, wie der Content performt und sich verhält. Und es ist einfach erschreckend, um wie viel tausendfach TikTok besser performt. Also einfach mal, welche krass größere Reichweite du erzielen kannst als bei Instagram. Und also man muss wirklich sagen, das ist jetzt ein Einzelfall. Im Sinne von, da hat jetzt einer mal was ausprobiert und getestet. Trotzdem fand ich die Zahlen extrem erschreckend.
Ja, da muss man, ich habe es mir 2-3 Mal angeschaut. Ich habe mir auch mal ihm seinen Kanal natürlich angeschaut. Ich meine, er bezieht es halt auch hart auf die Reels dann in Instagram. Jetzt ist die Frage, ob die Reels wirklich so das Instagram sind. Weißt du, wie ich meine? Also kommt es auch natürlich auch auf die Art und Weise, oder auf nicht die Art und Weise, sondern auf den Content selbst so ein bisschen an. Ich meine, darauf basiert halt auch TikTok. Weißt du, ich meine, jetzt macht dieses gleiche Experiment mit nur einem Foto, so ungefähr. Weißt du, ich meine, das dann, ja, aber das stimmt schon. Also der Algorithmus, aber das hat man ja schon ein paar Mal von TikTok, der ist halt einfach so clever. Das zeigt sich da meiner Meinung nach wieder, oder?
Erstmal das, also das glaube ich auch, dass es hat, also der Algorithmus hilft dir ja dabei, dann nicht zu hohe, also nicht zu krasse Streuverluste zu haben.
Ja.
Aber ich glaube, die ganze Struktur der App verleitet einfach dazu, dass du viel, viel mehr stöberst als auf anderen.
Das stimmt. Ich meine, allein schon der, allein wenn du die App öffnest, bist du nicht auf für dich, sondern, oder nicht auf,
Genau.
Also bist du quasi im Stöbern.
Nicht auf Folge ich, sondern auch für dich.
Richtig. Und das ist halt schon.
Auf die For You Page.
Das sagt schon einiges aus, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Apropos Stöbern. Das ist wirklich eine gute Überleitung. LinkedIn hat es tatsächlich endlich geschafft, was ich sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn schon seit Jahrzehnten mittlerweile vermisse. Struktur ins Postfach zu bekommen, zumindest im Bezahlprodukt. Ja, LinkedIn hat es geschafft, im LinkedIn Recruiter. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch im LinkedIn Recruiter Lite, also auch in dem nicht so teuren Bezahlprodukt, als auch in der Lizenz ist, die ich nutze, der LinkedIn Recruiter Professional Service, haben sie es geschafft, ein Postfach aufzustellen, das nach Projekten geordnet ist. Es ist nicht mehr, früher war das Postfach bei LinkedIn als auch immer noch bei Xing halt einfach chronologisch. Das heißt, letztes kommt in ein Postfach. Du hast keinerlei Zuordnung zu irgendwie einem Projekt, zu dem Ordner oder zu irgendeiner Struktur. Das hat LinkedIn jetzt endlich glatt gezogen und kann quasi die Kommunikation dem Projekt zuordnen, in dem der Kandidat liegt. Und dann hast du quasi Projektpostfächer.
Aber das ist natürlich, aber das klingt fast so, als hätte jemand es geschafft, von einer Steintafel zum Papier zu kommen.
Ja, das ist, ey, ohne Witz, das ist super ausgedrückt. Ich habe es nicht so aufs Papier gebracht auf Twitter. War ein bisschen unter Druck wegen Elon. Ich habe es nicht so oft, also genau das. Also ich meine, auch, dass wir uns letztes Mal darüber gefreut haben, dass es Xing endlich schafft, Kommunikation rüberzubringen und quasi einen Kollegen mit in die Kommunikation zu bekommen, wenn ich mich nicht einloggen kann, weil ich krank bin. Das weißt du, also ich, das ist halt einfach mittlerweile, ja, so nutzt man Software mittlerweile. Und ja, warum ich auch keine eigene Ordnerstruktur schaffen kann oder zumindestens, also bis vor kurzem war es ja auch nie möglich, eine Nachricht auf Xing ungelesen zu markieren. Also sorry, Leute. Weißt du, ich meine, das ist halt einfach so. LinkedIn hat es auf jeden Fall geschafft. Schaut mal rein. Soweit ich es beurteilen kann, alle unsere Kunden sitzen da drauf jetzt auch auf dieser Postfachlogik. Ich meine, sie haben es jetzt quasi weltweit auch ausgerollt. Es war mal eine Zeit lang in der Beta. Jetzt sollten es auch tatsächlich alle haben. Im Endeffekt wandert eure Kommunikation in dieses Postfach, wenn ihr den Kandidaten dann auch in diesem Projekt liegen habt. Ja, das ist so das, was da passiert. So könnt ihr es euch grob vorstellen.
Sehr schön.
Ey, ein letzter Punkt, ansonsten können wir ihn wahrscheinlich nicht mehr ansprechen, weil er dann beim nächsten Mal schon veraltet ist, hast du den Post von Marcel Rütten, unserem geliebten, auch allzeit immer wieder vorkommenden indirekten Podcast-Kollegen hier gelesen? Du markierst gerade fleißig und öffnest den Link, das heißt, du hast ihn wahrscheinlich nicht gesehen, wo er so ein bisschen über Personaldienstleister.
Doch. Stimmt, über die Headhunter.
Richtig, er hat so ein bisschen über Headhunter und ich meine, sind wir mal ehrlich, über die Definition können wir hier drin auch gerne mal schreiben, was ist ein Headhunter, was ein Personalberater und was ein Personaldienstleister. Ich meine, ich habe meine eigene Meinung dazu, zumindest was ein Headhunter ist, nachdem ich mal mit dir zusammen ja erleben durfte, was ein Headhunter wirklich ist. Deswegen, ein Headhunter ist für mich kein Personaldienstleister, sondern wirklich noch, ich würde sagen, drei Klassen drüber. Also von dem her geht es so ein bisschen um Personaldienstleister, Schrägstrich Berater. Und ich finde die drei Gründe, die er da aufbringt, finde ich eigentlich gar nicht blöd, warum Personaldienstleister sozusagen einen scheiß Job machen, wenn wir es mal so ungefähr haben wollen, oder? Kann ich das so auf gut Bayerisch zusammenfassen? Und die drei Punkte finde ich ganz gut. Ja. Headhunter, Punkt 1 ist, Headhunter kennen das Unternehmen nicht oder nur bedingt und können es niemals so repräsentieren, sage ich in jedem unserer Sales Pitches, ja, wir sind nicht ihr, ja, das ist einfach so, ja, wir können an einem gewissen Punkt als die grüne 3 in eurem Auftrag natürlich agieren, aber wir sind nicht, und wenn ich jetzt mit dir sprechen würde, würde ich sagen Trendence, das geht einfach nicht, ja, für uns ist das halt immer noch so ein Verkaufsargument, im Auftragsklärungsgespräch viel über euch zu erfahren, sei es synchron oder asynchron, aber weißt du, ich meine, das ist so lustig, dass er das da reinschreibt, weil das sagen wir in jedem Pitch. Thema Nummer 2 ist, das erstaunt mich tatsächlich immer wieder, aber lustigerweise ist da auch erst letztens was Lustiges bei uns passiert. Punkt 2 ist, Headhunter können die interne Zusammenarbeit zwischen HR und Fachabteilungen vergiften, indem sie laufende Prozesse stören, Recruiting-Strategien torpedieren oder gar falsche Versprechungen machen und Begehrlichkeiten wecken. Und da muss ich sagen, wir sind gerade mit dem Kunden in Verhandlungen, die wollen uns im Vertrag zu Dingen zwingen, wo ich mir denke, boah, krass. Also warum wollt ihr das vertraglich niederschreiben? Hat das schon mal jemand mit euch gemacht und sagte, ja, eigentlich jeder zweite Dienstleister. Wo ich mir denke so, what the fuck? Also was zur Hölle ist da draußen auf dieser Welt los? Jetzt denke ich, ich habe schon einiges gesehen, aber ihr wollt das wirklich? Also ich habe keinen Schmerz, das vertraglich zu unterschreiben, weil das werden wir eh nie tun. Ja, also nie. Ich habe kurz mit Marcel drüber gesprochen. Er meint halt solche Dinge wie, jeder Personalberater von denen ruft halt dann jeden in der Fachabteilung 5-mal am Tag an und versucht Dinge
von mir zu erklären. Aber hey
Leute, seid ihr noch ganz sauber im Himmel? Also, oi.
Ja, aber das kenne ich tatsächlich auch noch von früher. Wobei dann ja die Kunst ist, einen guten zu finden.
Ja.
Also, ja. Es gibt einmal Personalberater und Dienstleister in diesem Bereich wie Sand am Meer. Und dort eine gute, passende Auswahl nach guter Qualität ist halt, manchmal denke ich auch, okay, selber schuld, wenn ich mir so einen Dienstleister anlache.
Ja.
Na gut. Und der dritte Punkt?
Dritter Punt war, Headhunter sind bei vergleichbarer Qualität häufiger um ein Vielfaches teurer als interne Recruiterin und selten Steller. Ja, muss ich jetzt als Dienstleister ein bisschen aufpassen, kannst gern drüber
sagen. Nee, kann ich drüber sagen, ne? Also natürlich sind die teurer. Die habt ihr auch nicht vertraglich dauerhaft am Bein.
So wenn ihr,
genau, und wenn dann Unternehmen nicht bereit ist, diese sozusagen, ich sag mal, das ist natürlich super, ne? Also ich glaube, der Optimalfall ist, wenn Recruiter und Recruiterin eines Unternehmens den Job genauso abbilden können. Wenn ihr Spitzen habt oder und so weiter, dann ist es immer günstiger, einen Headhunter meines Erachtens zu nutzen, als zusätzliche Leute erstmal einzustellen, wenn man gar nicht weiß, ob der Bedarf weiterhin so bestehen bleibt.
Ich impliziere das also in den nächsten Halbsatz, den er schreibt, wenn interne Prozesse sauber strukturiert sind und datenbasierte Recruiting-Strategien existieren. Das könnte man jetzt nur x-beliebig erweitern, natürlich, aber das kostet halt einfach Geld. Also müssen wir uns nicht anlügen und das macht nur dann Sinn, wenn es so wie du sagst, halt auch langfristig notwendig ist. Ich meine, deswegen sagen wir auch immer, ihr kauft euch bei uns bei der grünen 3 einfach die ausgegliederte Sourcing-Abteilung in dem Moment, wo ihr da kurzfristigen Bedarf habt und oder ja, ganz viele Kunden wachsen schnell mit uns und sagen, du, wir machen jetzt einmal diese Ramp-Up-Phase, danach brauchen wir diese Kompetenzen nicht mehr und oder unsere Recruiting-Abteilung hat in dem und dem Bereich Kompetenzen, aber in dem zu wenig, wir nehmen euch damit dazu. Also weißt du, ich meine, dann ist es wirklich die Frage, wer ist dann wirklich teurer? Also da lässt sich
bestimmt ein bisschen streiten. Ja.
Aber drei gute Punkte, wie ich finde. Jo, und jetzt ist mein Internet weg, merke ich gerade, oder?
Robin, hörst du mich? Jetzt ist dein Internet weg, das macht ja, ich höre dich noch, gar kein Thema. Genau, aber tatsächlich sind wir auch weit über der Zeit, die wir uns immer vorgenommen haben.
Ja, es geht noch.
Du hörst mich nicht mehr?
Doch.
Ja, es geht noch, ne? Ah, es geht noch. Aber das war eigentlich ein schöner Inlandsflug.
Ja, eine Podcast-Folge sollte ja nicht länger als ein deutscher Inlandsflug sein, muss man mal vorsichtig sein, weil in Australien müssten wir jetzt noch 8 Stunden 42 wahrscheinlich sprechen.
Das stimmt natürlich. Das ist schwierig. Ja.
Nee?
Ja, genau. Und die anderen Dinger, ich habe hier noch den Link, den du siehst. Also es gibt, wir haben so einen schönen Beitrag gefunden über 10 Tipps für das richtige LinkedIn-Marketing, also Personal Branding. Die muss ich mir nochmal durchgucken. Da holen wir auf jeden Fall nochmal ein paar raus.
Cool. Ich habe beim nächsten Mal auch noch so ein kleiner Spoiler vorneweg, 2, 3 technische Themen. Ein bisschen ins Apple-Universum und noch so ein bisschen, was man mit Google Canary machen kann. Google Chrome Canary. Ja, da werde ich da euch noch so ein bisschen berichten. Vielleicht wird es nächstes Mal wieder so ein bisschen techy.
Genau, und dann auch fürs nächste Mal haben wir eine neue App, die das Next Level of Realistic Job Preview bedeuten wird.
Dann, Herr Ulla, mache ich jetzt mal den Next Realistic Blick into my bed. Für mich ist es Schlafenszeit tatsächlich. Wir wünschen euch da draußen wunderschönen
weiteren. Also jetzt nochmal ganz kurz, nur für alle zum Mitschreiben.
Ja, es ist 22:06 Uhr.
Ja, also da.
Das ist richtig. Ja. Aber dafür bin ich schon, ja, das ist auch wahrscheinlich in deinen Augen auch wieder. Ich bin aber seit 5.15 Uhr wach.
Okay, so früh bin ich nicht aufgestanden, okay. Tatsächlich. Weißt du, was ich zu Ostern Geschenk gekriegt habe?
Ein Wecker.
Nein, eine lang schlafende Tochter.
Echt?
Ey, die hat plötzlich umgestellt. Ich kann dir nicht sagen, ob es jetzt genau zu Ostern war, aber es ist ungefähr seit 1,5 Wochen, dass die immer bis 8 schläft oder zumindest gerne so zwischen 7 und 8 und nicht mehr um 5.30 Uhr. Mm. Ist bei dir noch nicht so weit, ne?
Nope. Ja gut, heute ist sie nochmal eingeschlafen, aber ich, also um 5.15 Uhr dann nochmal ins Bett zu legen, das war dann nicht mehr drin. Dann bin ich doch aufgestanden und habe ein bisschen rumgewergelt.
Cool.
Ja, so, morgen ist bei uns Umzug. Beim nächsten Mal kann ich schon berichten aus den neuen Büros. Ihr habt alle da draußen, wenn ihr noch so weit gehört habt, so ein paar Hausaufgaben zu tun. Ja, lasst uns wissen, was ihr zur 4-Tage-Woche denkt. Und lasst uns wissen, was war der zweite Hausaufgabenpunkt noch? Gerade habe ich es noch im Kopf gehabt. 4-Tage-Woche. Und, Robin, hilf mir schnell.
Personalberater.
Nee. Nein.
Wir hören uns selbst nicht gut zu.
Doch. Ich hatte es gerade noch im Kopf, mir ist jetzt entflogen. Das werdet ihr uns sicherlich drunter schreiben.
Guckt in die Shownotes.
Nein. Oh, ey, ohne Witz, 4-Tage-Woche und was war das zweite? Ja, es wird nichts. Entweder wir machen jetzt einen Inlandsflug in Australien drauf und kommen nochmal drauf. Oder wir machen jetzt einen Feierabend. Robin, macht's es gut.
Ciao.
Dir einen schönen Abend. Ciao.
Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.